Für den heutigen Volkstrauertag ist uns ein Bibelabschnitt gegeben aus 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, das ist furchtbar. Im Krieg wurde es erlebt, millionenfach, dass junge Menschenleben ausgelöscht wurden. Wie schrecklich jedes einzelne Schicksal, wenn eine Witwe, Soldatenwitwe, ihre Kinder durchbringen musste. Und oft sind noch die Versehrtheiten durch Generationen zu spüren. Wie haben die gelitten, die mit einer körperlichen Versehrung heimgekommen sind? Irdischer Leib, diese Hütte, wenn die zerbrochen wird. Schrecklich, wenn wir es erleben bei Angehörigen, wie nach und nach die Körperkraft abnimmt. Wie am Ende fast nur noch der Schatten des Leibes, der uns so lieb und wert war, übrig bleibt. Und wir wissen, dass wir alle auf dieses Ziel zugehen. Und Apostel Paulus schreibt, wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, ja, was wissen wir denn? Er will uns ja nicht in eine Angstpsychose hineinjagen, eine große Wehleidigkeit, sondern er möchte die ernsthaft mit dem Sterben rechnen und die am liebsten heute Morgen nichts vom Sterben und von Volkstrauer hören wollen, hineinholen in eine ganz große, bergende Gewissheit. Eine bergende Gewissheit. Achten Sie mal drauf, wenn ich jetzt den Abschnitt lese, wie oft das Wörtlein wir vorkommt. Können ja mitzählen. Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Darum seufzt wir auch und sehnen uns danach. Nicht, weil wir Angst vor dem Sterben haben, seufzen wir, sondern weil wir am liebsten schon diese himmlische Behausung hätten. Nicht mehr bloß unsere Beschränktheiten unseres Körpers und Geistes. Darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Pfand den Geist gegeben hat. Wenn Gott seinen Geist jetzt schon in meinen Körper gibt, dann wird er doch erst aus meinem sterblichen Leib noch etwas machen. Der uns dazu bereitet hat, ist Gott, der uns seinen Geist schon als Angeld, als Pfand gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost. Und wissen, solange wir im Leib wohnen, wallen wir fern vom Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, unseren ganzen Ehrgeiz. Ob wir nun daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl des Christus, damit ein jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. So wissen wir, dass der Herr zu fürchten ist. Also zuerst ein Wir voll bergender Gewissheit. Wenn wir jetzt in Afrika wären, dann ließe sie der Pfarrer oder der Katechist in ihren Bibeln blättern. In Afrika geht kein Mensch in Gottesdienst ohne seine eigene Bibel. Er möchte ja nicht einfach dem glauben, was der schwarze Mann da vorne sagt, sondern möchte es nachprüfen, was ist der Zusammenhang. Und da im Zusammenhang würde stehen, aber wir haben jetzt keine Bibeln da, deshalb sage ich Ihnen, wir haben den Geist des Glaubens. Gott hat seinen Geist gegeben und deshalb hat er den Glauben geschaffen. Nicht, weil wir religiös sind. Gott hat das gewirkt, dass ich plötzlich erkenne, der Gott, so steht es dort, wenn wir den Geist des Glaubens haben, der Gott, der Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Der will doch, dass wir ganz zu Jesus gehören. Aber jetzt haben wir keine Bibeln, in denen wir blättern könnten, Wort um Wort nachbuchstabieren können. Deshalb muss ich versuchen, was schlichter zu sagen. In der Reformationswoche kam plötzlich im Autoradio unbeschreiblich schöne Madrigalmusik. Dann hat der Sprecher gesagt, Martin Luther hat nicht bloß das Religiöse erneuert, sondern er hat in unsere deutsche Kultur reiche Schätze eingebracht, indem er die Polyphonie belebt hat, ganz neuen Rhythmus hineingebracht hat. Und dann wurde das plötzlich gespielt. Nun freut euch, lieben Christen gemein. Und ein feste Burg ist unser Gott in der rhythmischen Fassung. Es ist das Heil uns kommen her aus. Wunderbar. Das wurde dann gesungen. Nun freut euch, lieben Christen gemein, fahr hin meins herzenswerte Kron und sei das Heil dem armen Menschen, dem Armen. Und hilf ihm aus der Sündennot, erwürg für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. So hat Gott zu seinem Sohn gesagt. Dazu sende ich dich in die Welt. Lass doch den Menschen mit dir. In dir ist die Fülle der Kraft. Lass den Menschen mit dir leben. Diese Zeile ist dann 10 Tage lang mit mir mitgegangen, morgens schon beim Aufstehen bis ins Einschlafen hinein. Und lass ihn mit dir leben. Das ist, das meint der Apostel Paulus, vor diesem Wunder hat er lebenslang gestaunt, dass es der heilige Plan Gottes ist, dass wir nicht bloß aus eigener Kraft leben müssen, sondern dass es wahr wird, von allen Seiten umgibst du mich, Jesus, und hältst deine Hand über mir. Du leitest mich nach deinem Rat. Der Herr Jesus hat uns das ja selbst verlockend gemacht, wie das ist, mit ihm leben. Dass unser Leben dann nicht wie ein Kartenhaus zusammenfallen muss, dass da wie bei der schwachen Rebe plötzlich Kraft drin sein kann, weil sie angeschlossen ist an den Weinstock, dass er vor dem Vater für uns eintritt, dass er Worte voll Lebenskraft für uns hat, dass er nicht bloß über dem See Genezareth ruft, schweig und verstumme, sondern auch über unseren aufgeregten Nerven sagen kann, komm, Ruhe, lass ihn mit dir leben. Dieses Wir, das, haben Sie mitgezählt, 16 Mal in diesem Abschnitt vorkommt. ist das Wir der Menschen, die das haben wollen. Ja, ich will's, dass du der große, starke Jesus mit mir Schwachen bist. Ich will's, ich brauch's. Mit meinem schwachen, vergänglichen Leib, dass du der Ewige dich um mich annimmst. Ein Wir voll bergender Gewissheit. Wir wissen. Wir wollen nicht bloß die kleinen Ziele haben, wenn die Kraft zu Ende geht, ist der Tod Erlösung. Ah ja, vielleicht auch. Ah nein. Ich will erst recht mit ihm leben. Wir wollen zu denen gehören, die sagen können, du bist meines Lebens, Leben meiner Seele, Trieb und Kraft, wie wir es eben gesungen haben. Ein Wir voll bergender Gewissheit. Aber nun steht auch was in diesem Abschnitt des Apostels drin, dass dies Wir doch echt sein soll. Vor 14, 16 Tagen haben wir des Todestags von Johann Albrecht Bengel gedacht. Am 2. November, vor 250 Jahren, ist der große geistliche Vater unseres Württemberger Landes gestorben. Der hat einmal gesagt, wir wollen doch alle richtig in den Himmel kommen. Und deshalb wollen wir auch richtig zu Jesus gehören. Richtig. Es hat manche Leute erschreckt, dass dieser seelsorgerliche Abschnitt des Apostels Paulus, wir haben einen Bau von Gott erbaut, der ewig ist im Himmel, wir können daheim sein bei dem Herrn, abschließt, mit dem wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Dass ein jeder empfange, was er getan hat, in seinem Leben, sei gut oder böse. Aber damit kann ich doch nicht kommen. Uns diesen Schrecken einzujagen. Paulus ist doch nicht seelsorgerlich. Das ist fast sadistisch. Was soll denn das? Dabei hat der Apostel Paulus nichts anderes gemacht, als dass er den Herrn Jesus zitiert hat. Wahrscheinlich zu einer Zeit schon, bevor überhaupt die Evangelien schriftlich fixiert waren. Dass der Herr Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in den Himmel kommen. Es werden viele kommen an jenem Tag, da hat Jesus davon gesprochen, von dem Erscheinen vor ihm, die sagen, Herr, wir haben doch in deinem Namen große Taten getan. Ja, wir haben deinen Namen geweissagt. Herr, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Wir waren doch beim Abendmahl. Wir gehören doch dazu. Und er wird zu ihnen sagen müssen, ich habe euch noch nie richtig erkannt. Da war kein richtiges Vertrauen. Richtig, echt gehörtet ihr nicht dazu. Ihr habt vielleicht tolle Innovationen in die Gemeinde gebracht. Ihr habt Synodalschlachten geschlagen für die rechte Lehre. Ihr habt für das Fortkommen der lebendigen Gemeinde gesorgt. Ich kenne euch nicht. So hat es Jesus gesagt. Nicht, weil er uns schrecken will, sondern weil das echt sein soll. Hat manche Leute erschreckt, dass hier steht, wir werden empfangen, was wir getan haben, sei gut oder böse. Wie war es denn dann mit dem Verbrecher, der bei Jesus gekreuzigt wurde, nebendran? Da war viel im Leben böse. Aber es war eingehüllt und aufgehoben durch das Herr, gedenke an mich. Das war gut. Es gibt ein Gut in unserem Leben, dass wir uns Jesus anvertrauen, uns annehmen lassen von ihm, ganz und gar, dass alles unser Böse, Ungeschickte, Verletzende unseres Lebens aufhebt. Und
Böse wird doch eigentlich bloß sein, wenn man sagt, ja, ich brauche keinen Erbarmer, ich brauche keinen Erlöser, ich kann mal vor Gott getrost hintreten, wenn nur so alle wären, wie ich war. Schade. Unter dem vielen Trost, Anteil nehmen in Krankheitszeiten war für mich das Wichtigste ein Brief, in dem stand, erster Abschnitt des Heidelberger Katechismus, das ist mein einziger Trost im Leben und im Sterben, dass ich beides mit Leib und Seele, im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus angehöre. Wirklich, ihm gehöre, nicht den Ärzten, nicht den Medikamenten, nicht meiner Lebenssucht, nicht Metastasen, nicht, ich gehöre ihm. Und das soll richtig, soll echt sein. Jesus nimmt Sünder an, für die ist er gerade da, die sich von ihm annehmen lassen. So ein schönes Wort hier vom Apostel Paulus, wir können ja leider gar nicht alles hier ein bisschen auslegen. Wir setzen unseren ganzen Ehrgeiz da rein, dass wir ihm wohlgefallen. So wie eine Mutter sagt, jetzt ist aber recht, dass er heimkommt und ganz da seid. Ist die Freude unseres Herrn Jesus, wenn wir richtig zu ihm gehören. Wenn er uns ganz annehmen kann. Und die Chance der Gemeinde ist doch, dass wir uns Mut dazu machen. Jedes Gottesdienstes Auftrag ist, dass wir uns ganz neu den Impuls geben lassen. Jetzt nicht bloß in dieser einen Stunde, sondern ich möchte beides im Leben und im Sterben nicht mein, sondern meines treuen Heilands Jesus Christus Eigentum sein. Ich möchte ihm gehören. Soll echt sein, dieses ihm gehören. Und jetzt aber dieses Befremdliche. Wir wissen, wenn unser hirtisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, dann haben wir einen Bau von Gott erbaut, der ewig ist, im Himmel nicht von Händen gemacht. Es gehört zum Menschsein, dass wir ahnen, dass wir vermuten, dass mit dem Tod nicht alles aus ist. Irgendwie wird's weitergehen. Der große Philosoph Rousseau hat gesagt, wir alle sind davon überzeugt, dass es nach dem Tod weitergeht. Wir alle sind davon überzeugt. Genau wissen tun wir es nicht, aber wir sind überzeugt, dass irgendwie alles Böse einmal geahndet wird. Und alles Gute belohnt. So ähnlich wie das, was hier steht, nicht? Aber wissen, das darf man nicht und ahnt. Die Hindus hoffen das. Nach dem Sterben der Mensch in einer anderen Konsistenz weiterlebt, in Erde, Luft, Feuer, Wasser. Irgendwie. Der Schöpfer hat doch noch viel mehr Freude an unserem Körper. Das ist doch nicht gleichgültig, nicht bloß Übergangsbaracke. Sondern ist Vorentwurf, Angeld, Hinweis. Wir haben einen Bau von Gott erbaut. Deshalb sehnen wir uns nach dem Himmel. Wir sehnen uns nach der Vollendung, daheim zu sein beim Herrn und staunend zu erleben, das Neue, das er uns geben wird, den neuen Körper. Wir warten auf unseres Leibes Erlösung, Befreiung, Vollendung. Vieles wissen wir nicht. Wir sind noch fern vom Herrn, sagt der Apostel Paulus. Wir wissen nicht, was wir so gerne gewusst hätten. Wo denn jetzt die Menschen sind, wenn sie vor einem Sarg stehen, gestern wieder bei einer entfernten Tante, das ist doch bloß noch, doch nicht mehr der Mensch, das ist das abgelegte Kleid, des Menschen und wo ist er jetzt? Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt es uns auch nicht. Solange wir fern vom Herrn sind, wird nicht alles ausgeplaudert. Wir dürfen uns auch noch auf manches überraschen lassen. Wir wüssten so gerne, wo und wie wir unsere Angehörigen, an denen wir hingen, einmal wieder sehen werden, ob wir sie wieder erkennen. Wir wüssten gerne, was in dieser Zwischenzeit, falls es eine Zwischenzeit zu unserem Sterben und dem Daheimsein beim Herrn gibt, was da geschieht. Ich denke, es sei so ähnlich wie am 24. Dezember bei uns zu Hause, wenn wir Geschwister es kaum mehr aushalten konnten. Bis zur Bescherung hat unsere Mutter uns am 24. morgens arbeiten lassen. Früher hat man noch geblockt, das war ein Geschäft, nicht? Einkaufen. Und dann hat sie mittags gesagt, und jetzt geht jeder ins Bett. Und wenn ihr aufwacht, ist Weihnachten. Nicht umsonst benutzt die Bibel den Ausdruck vom Schlafen. Da war keine Zeit für uns dazwischen. Das war, so stelle ich mir es meiner Dummheit vor, also dass es so sein könnte. Aber viele Fragen werden nicht beantwortet. Aber es wird gesagt, wir wissen, dass man daheim sein kann beim Herrn. Wir wissen, dass einmal den neuen Leib gibt. Wir wissen, dass wir angenommen sein können, der ganz großen Freude im Wohlgefallen unseres Herrn. In vergangenen Krankheitsmonaten, und ich danke für viel Fürbitte, Sie müssen wissen, Kranke werden getragen von der Fürbitte. Da war sicher auch die Sorge da, wie geht es nach dem Sterben weiter und gibt es nicht doch noch ein paar Wochen Aufschub? Aber viel größer war die Frage, gehöre ich denn wirklich, richtig, echt dem Herrn Jesus? Oder mache ich mir bloß was vor? Ist das, was ich verkündigt habe, schon als ehrenamtlicher Mitarbeiter in Jugendgruppen und dann in einem langen Pfarrerleben, war das Routine oder war das echt? Gehöre ich dem Herrn Jesus bei dem vielen, was in meinem Leben falsch gelaufen ist, mit dem ich verletzt habe? Und dann hat mich getröstet, Lukas 15, Jesus nimmt Sünder an. Nehmt einander an, gleich wie Christus uns angenommen hat. Er hat uns angenommen, Gott zu loben. Wenn Sie das festgemacht haben, er hat mich angenommen. Und ich gehöre echt zu ihm. Dann gilt der Vers von Philipp Friedrich Hiller. So wird mein Tod mir nie zu früh noch unversehens kommen. Ich spreche stets, Herr, ich bin hier, hast du mich angenommen, so nimm ich ewig zu dir ein. Dies soll mein letztes Beten sein, nimm ich zu dir, Herr Jesus. Nicht erst letztes, sondern heute anfangen. Nimm ich zu dir, Herr Jesus. Amen.